Markus 4, Vers 22, der ganz bekannte Text, der Seemann. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Unter anderem sagte er: Hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf dem Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war, weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornsträucher überwuchten und erstickten die Saat, sodass die keine Frucht brachten. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Jesus schloss mit den Worten: Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Als die 12 und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen: Euch ist es von Gott gegeben, das Gleichnis, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet, denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen, und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Dann fuhr er fort: Dieses Gleichnis versteht ihr nicht. Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Der Bauer sät das Wort. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Boden fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockung des Reichtums und anderen Begierden Raum und ersticken das Wort. Und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht, 30-fach, 60-fach und 100-fach. Ich mag Klassiker. Ich mag klassische Bücher, klassische Filme und auch klassische Bibeltexte. Mit dem Text ist uns klar, wenn du schon länger unterwegs bist, kennst du den Text. Ich habe es trotzdem vorgelesen. Weil es wichtig ist, dass wir, auch wenn wir den Text kennen, dass wir den immer wieder lesen. Amen. Wir kennen den Text und das heißt, der Klassiker ist nicht einfach ein Klassiker, weil man sagt, es ist ein Klassiker. Das gibt Gründe, warum es ein Klassiker wird. Und du merkst die Intensität in dem Text, was alles drin ist. Wir werden kürzen, wir werden uns Abschnitte oder rausschneiden müssen aus dem Text. Man könnte eine ganze Woche darüber predigen, über diesen Text. Das Problem von Klassiker ist, weil du den Text wahrscheinlich so gut kennst, hast du schon eine Ahnung oder weißt du schon, was kommt? Das ist ein Problem. Das gibt mir überhaupt keine Chance. Das heißt, man fängt so an und man weiß genau, was kommt. Das heißt, irgendwann, bewusst oder unbewusst, man schaltet ab. Ich kenne das genauso. Wenn ich einen bekannten Film angucke, dann weiß ich genau irgendwann, du bist nur mit einem Ohr dabei. Ich wünsche mir, dass es heute anders wird. Ich wünsche mir, dass es heute aus dem Text Erinnerungen kommen, vielleicht Neuentdeckung, auf jeden Fall Vertiefung. Und mit dem Text möchte ich so anfangen, dass wir sagen müssen, die Gleichnisse, die greifen bei uns nie so ein, wie bei den Jüngern von Jesus damals. Also wenn ich von Saat und von Ernte spreche, dann weißt du natürlich, was gemeint ist. Dann weißt du genau, wenn ich dir sage, wenn nicht gesät wird und wenn der Boden nicht gut ist, dann kommt keine Frucht, weiß jeder. Aber das berührt dich nicht so wie die Jünger damals. Die Jünger damals, wenn Jesus das ihnen gesagt hat, dann war es für sie klar: Keine Frucht, keine Ernte, Katastrophe. Das heißt, das Thema war für sie existenziell. Wenn die Frucht ausfällt, wenn die Ernte ausfällt, ist ihr Leben bedroht. Bei uns ist unser Leben bedroht, wenn der WLAN ausfällt. Ich kann dir sagen, du überlebst meistens, ja? Das ist bei der Ernte anders. Und deswegen ist dieses Gleichnis für die Jünger existenziell. Vielleicht kommen wir ein bisschen auf diese Spur. Es geht darum, dass ohne Frucht kein Leben ist Es geht darum, dass ohne geistliche Frucht kein geistliches Leben. Darum geht es. Es geht um die Frucht. So werden wir anfangen, so werden wir einsteigen. Es geht um die Frucht, es geht um den Sämann, um die Saat und es geht natürlich um den Boden. Bei den ersten Themen, Frucht, Sämann, Saat, da möchten wir was über Gott erfahren. Das dürfte ein bisschen theologisch werden. Und bei dem Boden wird es seelsorgerlich. Das geht um dich. Das Leben eines Christen soll Frucht bringen. Wir finden unzählige Beispiele im Neuen Testament, wo genau es darum geht, dass aus unserem Leben Frucht entstehen soll. Ein ganz klares Bild als Beispiel für alles ist aus Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater der Weingärtner. Ein jeder Rebe an mir, er spricht von seinen Jüngern, ein jeder Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Eindeutiger geht es kaum, ja? Klingt ganz hart. Also die Wichtigkeit wird da auch noch einmal deutlich. Es geht darum, dass seine Jünger Frucht bringen. Jetzt ist aber die 100-Euro-Frage. Was ist die Frucht? Wovon redet er da? Interessanterweise sagt das Jesus nicht. Er spricht nur von Frucht. Es ist ein Versäumnis oder eine Weisheit? Ich glaube, wenn ich die Frage stelle, bekomme ich sehr unterschiedliche Antworten, was du unter Frucht verstehst. Es hängt davon ab, wie du im Glauben aufgezogen wurdest, was du für Erfahrungen gemacht hast, was du für Hintergründe hast. Und ich weiß, dass wenn du aus einem pfingstlich-charismatischen Bereich kommst, eine andere Antwort hast, als wenn du aus dem pietistischen Bereich kommst. Dass wir unterschiedliche Antworten auf diese Frage haben, muss uns nicht beunruhigen. Das beunruhigt Gott auch nicht. Du darfst aber heute meine Version der Sache hören. Ich stehe nun mal hier vorne. Und du kannst deine Idee, deine Gedanken, alles, was du weißt, behalten. Es ist wertvoll. Es ist wertvoll. Die Saat, das ist das Wort Gottes, das sagt uns Jesus. Es wird gesät auf dem Acker, das ist mein Leben. Man kann sagen, auf meinem Herzen, in meinem Leben kommt alles, was mein Leben betrifft, das ist der Ackerboden. Und da wird das Wort gesät. Und dann wird es aufgenommen, gehört, gelebt oder eben nicht, je nach Bodenbeschaffenheit. Das heißt, der Boden bekommt oder soll Wurzel bekommen in sich, die durchdringen, der Boden verändert sich. Der Boden verändert sich. Auf einmal ist irgendwas da, was der Boden komplett verändert. Sein Wesen verändert sich. Auf einmal kommt was aus dem Boden heraus, was ich nicht sehe. Und dann kommen aber Früchte oben drüber, was ich sehe. Ich glaube, wir sprechen hier von dem, was Gott in uns sieht durch sein Wort und was der Heilige Geist entstehen lässt. Dass unser Leben durchdrungen wird, dass wir geistliche Früchte tragen. Wir finden eine kleine Vorstellung davon in Galater 5. Da ist die Rede davon, von Liebe, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Das soll aus unserem Leben entstehen. Wir werden in unserem Wesen durch diese Saat verändert. Und aus dieser Veränderung heraus entsteht diese Frucht. Das, was wir alles genannt haben, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, das sind keine Werke. Das ist die Frucht, die entsteht, weil Jesus in dir hineingepflanzt hat. Dein Wesen wurde verändert. Es verändert deinen Charakter. Die Charakterzüge, die da genannt werden, sind die Charakterzüge Gottes. Du bekommst das Wesen Gottes. Es ist ein Ziel des Heiligen Geistes, dich zu verwandeln, in Jesus immer ähnlich zu machen. Wir sollen in sein Bild verwandelt werden. Das sind ganz große Pläne und die entstehen dadurch, dass in deinem Leben er sein Wort hineinsät. Wir bekommen seine Perspektive, wir bekommen seine Hoffnungen, wir bekommen seinen Glauben. Das ist nicht dein Glauben, Das ist sein Glauben, den er in dir gepflanzt hat. Wir bekommen auch Stabilität. Es ist durch Gnade entsteht es, dass unser Herz fest wird im Glauben. Dass wir nicht mehr so wanken, von allen möglichen hier umher getrieben werden, sondern dass wir fest werden im Glauben. Das ist die Frucht, von der hier die Rede ist. Das ist die Frucht, die Gott durch sein Wort auf meinen Ackerboden bewirken möchte. Diese Frucht ist auch für alle genießbar. Die ist auch für die Menschen um mich herum genießbar. Also, es ist so, dass meine Charakterzüge, die sich verändern, das ist keine, wie habe ich es genannt, immaterielle Wolke. Das ist nicht irgendwas nach dem Motto, mein Gemüt entspricht Gottes Gemüt. Das ist Quatsch. Mein Gemüt, mein Charakter drückt sich durch mein Tun aus. Also so wie ich bin, erkennst du nur in dem, was ich tue. In der Bibel heißt es, an den Früchten erkennt man die Bäume. Das heißt, das, was ich trage, wirkt sich in meinem Umfeld aus und das wird sichtbar. Das wird sichtbar. Das wird natürlich in der Kirche sichtbar für meine Geschwister. Aber das wird auch für meine Kollegen sichtbar. Für meine Verwandten, Angehörigen, Nachbarn, das wird überall sichtbar. Es soll sichtbar werden. Deine Früchte sollen sogar genießbar werden für deinen Mann oder für deine Frau. Wahnsinn. Hat jemand Amen gesagt? Wir nehmen das ist natürlich witzig, ja, aber es ist ja nicht witzig, weil dein Wesen hat natürlich eine Auswirkung auf dein Umfeld. In früheren Zeiten, wo man viel mehr mit Landschaft zu tun hatte, hieß es, wenn ein Bauer sich bekehrt hatte, muss die letzte Kuh im Stall das merken. So hieß es. Das heißt, die Frucht, die Gott in dir hineingelegt hat, die Saat, die Gott in dir hineingelegt hat, muss Frucht tragen und das wird sichtbar. Du kannst lang von Barmherzigkeit reden, wenn du lieblos mit deiner Umgebung bist. Das greift einfach nicht. Ja? Also wir bekommen Gottes Perspektive, wir bekommen seine Hoffnung, dass wie er die Sache sieht, auf einmal bröckelt mein Egoismus, bröckelt meine Selbstsucht, bröckelt es weg. Auf einmal werden andere Sachen viel wichtiger. Und das ist nicht moralisch gemeint, nach dem Motto, was ich darf und was ich nicht darf. Entschuldigung, das ist Kinderkram. Was ich darf, was ich nicht darf. So erzieht man kleine Kinder, weil sie es nicht anders wissen. Erwachsene wissen genau, was gut und was schlecht ist. Die wissen genau, was sich gehört und was nicht. Wir dürfen die Gesinnung Christi gewinnen, denken wie er, die Perspektive haben, die er hat, die Hoffnung, die er hat und dürfen dadurch die Früchte tragen, die er in unser Leben sehen will. Das ist die Frucht für mich. Aus der Wurzel entsteht Frucht. Das ist die Frucht. Und was macht der Seemann? Also wir schauen jetzt den Seemann an. Wir schauen auf den Seemann und müssen eines erstmal feststellen, dass Jesus einen anderen Schwerpunkt auf dieses Gleichnis hat. Also das Gleichnis heißt bei uns sehr oft das Gleichnis des vierfachen Ackerfeldes. Ist das so? Also ich nenne das oft so. Das ist irgendein Titel, den du in deiner Bibel hast vielleicht. Jesus, das kommt nicht aus dem Text. Jesus in Matthäus 13, das ist die Parallelstelle, er nennt das Gleichnis vom Seemann. Das heißt, er fokussiert sich auf den Seemann, nicht aufs Feld, nicht auf die Böden, die so unterschiedlich sind, sondern er schaut sich den Seemann an und fokussiert sich auf den Seemann. Wir schauen gerne auf den Seemann, auf den Ackerfeld und krempeln schon die Ärmel hoch und sagen, ja, was muss ich tun? Kann ich verstehen. Und dann bekommen wir manchmal gesagt, was zu tun ist in unserem Leben, was zu räumen ist und was. Und auf einmal streift unsere Vorstellung von Gnade knapp an die Selbsterlösung, weil wir meinen, alles, was wir in unserem Leben richten müssen. Verstehst du, was ich meine? Jesus guckt den Seemann an. Also schauen wir uns den Seemann an. Und wer der Seemann ist, sagt Jesus auch nicht. Das ist ärgerlich. Er sagt, er erklärt uns gleich nichts, aber die Hälfte erklärt er doch gar nicht. Wer ist der Seemann? Auch da bin ich mir sicher, wenn ich die Frage stelle, kriege ich unterschiedliche Antworten. Nicht nur bei dir, sondern auch bei Auslegern. Die eine Auslegungsspur, die ist auch ganz klar und eindeutig und die ist auch richtig. Also wer bin ich, dass ich das kritisieren müsste oder sollte? Ich kann das ja nicht. Die eine denken in die Richtung, dass sie sagen, Jesus spricht zu seinen Jüngern, Und er sagt, ihr werdet das Wort ausstreuen. Macht euch bewusst, 3/4 davon geht nicht auf. Er sagt, ihr seid diejenige, die die Saat sehen werdet. Und ihr werdet viele Menschen treffen, wo das Wort nicht fruchtet, wo die Saat nicht fruchtet. Macht euch nichts draus, damit müsst ihr leben. Das heißt, der Seemann, das wären der Jünger. Richtig. Dieser Spruch interessiert mich heute Morgen nicht. Ich schaue auf Jesus und ich sage, Jesus ist der Seemann. Jesus ist der, der sein Wort streut. Jesus ist der, von dem in Hebräerbrief heißt, am Ende der Tage hat Gott geredet durch seinen Sohn. Das heißt, er ist derjenige, der redet. Er ist derjenige, der sein Wort sendet. Jesus ist der Seemann. Er ist derjenige, von dem es heißt, er sandte sein Wort und machte gesund. Er ist derjenige, der die Saat streut. Und wenn er der Bauer ist, der Seemann, dann wollen wir mal schauen, was er macht. Wir wollen von Gott was lernen. Wie ist er denn? Vielleicht was dazu. Natürlich diese Idee, dass der Seemann, dass ich auch der Seemann bin. Das ist natürlich eine wichtige Idee. Natürlich, das will ich auch nicht wegnehmen. Das ist wichtig. Also viele verstehen das so und ich verstehe das auch so, unter anderem. Aber uns ist klar, wenn Gott nicht sieht, ist das, was ich tue, fruchtlos, immer. Ich baue meine Hoffnung doch nicht auf das, was ich tue, sondern auf das, was Gott tut. Meine Hoffnung ist nicht in dem, was ich tue, gegründet darum, dass ich das tue, sondern ich tue was, weil ich hoffe auf der andere, der auch was tut. Jesus, Gott selbst. Wenn der Herr über das Haus nicht wacht, dann wachen die Wächter umsonst. Wenn Jesus nicht sät, dann arbeiten Evangelisten und Propheten und alle umsonst. Gott muss wirken. Und deswegen ist er der Seemann. Also schauen wir Jesus als der Seemann. Und wir schauen, was er macht. Und wir stellen eines fest, der handelt absolut töricht. Wer von uns würde sagen, ich streue einfach überall, auch da, wo sowieso nichts wachsen kann? Das würde doch keiner machen. Also auch wenn wir keine landwirtschaftlichen Erkenntnisse haben, würden wir das nicht machen. Und das macht Gott. Er streut seinen Samen überall. Die Saat geht überall. Das ist doch Verschwendung. Ja, so ist Gott. Verschwenderisch. So ist er. Absolut verschwenderisch. Wir rechnen. Wir sagen, das Wort finde ich ein bisschen, ja, mag ich eigentlich nicht so sehr. Wir sagen, wir investieren. Das heißt, wir rechnen mit Rendite. Gott nicht. Er streut. Können wir aus dem Wesen Gottes lernen? Er streut, sein Saat streut überall. Da könnte vielleicht der eine oder andere sagen, ja, das ist vielleicht anders zu verstehen. Das ist anders zu verstehen. Dass die Saat mal auf dem Weg fällt oder unter den Dornen fällt oder da, wo wenig Humusschicht ist, das geschieht rein zufällig. Eigentlich, der Bauer, der geht ganz bewusst da, wo der Boden gut ist und beim Säen fällt ihm rein zufällig was um. Also abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass bei Gott irgendetwas zufällig geschieht. Das glaube ich nicht, dass bei Gott irgendetwas zufällig geschieht. Ich glaube nicht, dass Gott einfach guckt und sagt, ups, das ist mir aus der Hand rausgerutscht. Das ist nicht das Bild, das ich von Gott habe. Abgesehen davon gibt es in unserem Text einen Vers, der ist eigentlich knallhart. Aber der deutet darauf hin, dass Gott das ganz bewusst macht. Dass er ganz bewusst auch die Saat auch streut, da wo er genau weiß, da wird nichts wachsen. In Vers 12 lesen wir, denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen. Das ist aber knallhart. In dem Kontext müssen wir es im Kontext natürlich lesen. Jesus spricht von seinem Volk Israel. Es gibt ein Gerichtsurteil über das Volk Israel, wo es heißt, und sie werden das nicht verstehen. Jesus wird dort nicht angenommen. Jesaja, kannst du nachlesen. Das heißt, da erfüllt sich da eine Prophetie, die schon vorher gesehen war, ein Urteil. Und Jesus ist derjenige, der ganz bewusst sagt, und sie sollen das auch nicht verstehen. Das klingt für uns ganz hart. Wir stehen nicht unter einem Urteil. Das heißt, wir müssen das nicht eins zu eins übernehmen. Allerdings bleibt bei diesem Vers trotzdem den ganz klaren Eindruck, dass Gott manchmal Sachen zulässt, die du und die ich nicht verstehen. Und das erklärt er dir und mir nicht. Und das lässt er so stehen. Und das macht uns manchmal, das erlässt uns manchmal im Dunkeln. Darf er das? Ja, das darf er. Da ist Gott und wir sind Menschen. Und vielleicht hast du ein anderes Bild von Jesus gehabt. Dass du sagst, Jesus, das ist der, wenn ich eine Not habe, da gehe ich zu ihm und er hilft mir immer. Immer bekomme ich bei ihm irgendwas, was ich brauche. Und manchmal ist es so, dass du den Eindruck hast, oh, der ist mir schon fremd. Ja, der ist Gott. Er ist Gott. Und wir sind Menschen. Und wir sind nicht in seine Welt. Wir denken nicht wie er. Heißt es, dass er mich nicht liebt? Doch, natürlich liebt er dich. Das hat damit gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Aber er hat seine Pläne, seine Wege, das, was er für dich richtig hält. Und wir sind da unten und manchmal lässt er uns im Dunkeln. Mit dem müssen wir leben. Er muss sich vor uns nicht rechtfertigen. Aber bei allem, was wir da gerade gesagt haben, bleibt trotzdem eines. Der Jesus ist auch der, der gesagt hat, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Das heißt, er ist derjenige, der genau weiß, wenn du und wenn ich das Wort Gottes nicht aufnehmen kann, dann sterben wir geistlich gesehen, dann sterben wir. Wir haben keine Chance und er hat ein gesteigertes Interesse, dass du lebst. Und deshalb hat er ein gesteigertes Interesse, dass du trotzdem sein Wort verstehst, dass du es aufnimmst. Ich habe mit dem Bild vom Seemann von dieser Gnade, das ist das Schlüsselwort natürlich, wenn ich sage, Jesus ist der, der die Saat überall streut, das ist Gnade. Er ist nicht derjenige, der sucht erstmal, wo ist der gute Boden. Er ist derjenige, der streut erstmal, egal wie der Boden aussieht. Er ist derjenige, der sagen kann, der redet und erwartet nicht, er fragt nicht, ob du das verstehst, er redet immer. Er ist derjenige, der am Kreuz stirbt, bevor du jemals die Chance hattest, Ja zu sagen. Das ist Gnade. Gnade ist nicht, er stirbt für mich, weil ich Ja sage, sondern ich sage Ja, weil er für mich gestorben ist. Das ist Gnade. Gnade ist, er macht es, ohne auf dich zu schauen. Sein Handeln ist von deinem Handeln nicht abhängig. Er macht es. Er macht es. Und das Bild zu vervollständigen, habe ich an Johannes Evangelium gedacht, die erste Verse, der sogenannte Prolog, die Einleitung, wo es heißt, am Anfang war das Wort, die Saat, und Gott war das Wort. Und das Wort, das heißt irgendwann, nee, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, so heißt es. Und dann irgendwann heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann vervollständigt sich das Bild vom Seemann. Auf einmal merkst du, der Seemann, das ist auch die Saat. Das Wort, das ist Jesus. Jesus gibt sich hin. Wenn er sagt, dass er streut, dann bist du auf Golgatha und er stirbt für alle. Das ist Gnade. Er stirbt für alle, ohne zu fragen, ob du kommst. Er stirbt, das heißt im Neuen Bund heißt es, er stirbt als wir noch seine Feinde waren. Das ist der Seemann, der streut, ehe der Boden überhaupt aufgearbeitet ist. Das ist Gnade. Wir können über den Boden reden. Wir können natürlich über den Boden reden. Müssen wir auch, werden wir auch gleich. Aber bevor wir über den Boden reden, müssen wir über den Seemann reden. Weil ob der Boden Frucht bringt oder nicht, hängt hauptsächlich davon ab, ob die Saat gestreut ist oder nicht. Ohne Saat wächst auch nichts. Allerdings mit dem Gleichnis vom Seemann wird auch eines klar. Gott sät. Er sät. Immer. Überall. Das heißt, wenn in deinem Leben nicht zu Frucht kommt, also wenn du den Eindruck hast, bei mir könnte es mehr werden oder ich bin so unstabil im Glaube oder ich bin so unsicher oder mein Wesen entspricht nicht das, was es sein sollte, und dann hängt es nicht an die Saat. Dann hängt es schon an dem Boden. Das steht fest. Die Saat, die wird überall gestreut, dieselbe Saat. Also schauen wir mal auf den Ackerboden. Mit dem Boden ist dein und mein Leben gemeint. Das ist mein Herz, mein Kopf, meine Lebenssituation, mein seelischer Zustand. Das ist alles. Ich bin nicht ein Teil davon, ich bin alles. Wenn Gott sagt, er spricht, dann spricht er immer und überall. Er spricht nicht nur am Sonntag. Und er spricht auch nicht nur, wenn du mal deine Bibel liest. Sondern es gibt Lebenssituationen, wo Gott sich bemerkbar macht. Es gibt einfach Gedanken, die er dir gibt. Manchmal redet er sogar durch einen Kollegen, den du gar nicht ausstehen kannst. Die Frage ist, ist der Boden, wenn diese Saat kommt, ist der Boden einfach bereit oder kann da was wachsen? Mit den vier Bildern haben wir vier Menschentypen natürlich, so können wir das beschreiben. Und dann wird es seelsorgerlich, weil dann heißt es, wie sieht mein Boden aus? Wie sieht mein Herzenboden aus? Seelsorge, das ist nicht nur, wenn ich Probleme habe und ich gehe auf eine Schwester, auf einen Bruder und er betet für mich. Seelsorge ist zentral der Blick Gottes auf dein Leben. Das ist da, wo er einfach in dein Herz hineinschaut und er macht dir klar in seinem Licht, was bei dir stimmt oder nicht stimmt. Und deswegen macht er das. Deswegen beschreibt er diese Böden und er sagt, okay, jetzt sprechen wir über diese Böden. Schauen wir mal, was es für Menschentypen gibt. Das Erste ist, ich glaube nicht, dass wir als Person in irgendein von diesem Bild 100% hineinpassen. Das Erste, was wir sagen müssen, ist die Tatsache, dass wir überhaupt da sind. Die Tatsache, dass wir überhaupt da sind. Im Gottesdienst kommen, das Wort Gottes hören wollen, miteinander beten, heißt, dass Gott irgendwann einen guten Boden gefunden hat. Das müssen wir festhalten. Wir sind manchmal als Christen so schlecht drauf oder so komisch drauf, dass wir uns selbst gern kasteien und sagen, was ist falsch mit mir? Wie? Verstehst du, wenn du jetzt da stehst und du willst oder sitzt und du willst das Wort Gottes hören, einfach weil Gott da schon einen guten Boden gefunden hat, halt das einfach fest. Aber dann müssen wir natürlich auch über deine Problemzone sprechen. Also die Problemzone, wo Gott tatsächlich mit seinem Wort nicht unbedingt, also seine Probleme hat, durchzukommen. In unser Leben will Gott überall Wurzel der Liebe und der Barmherzigkeit hineindringen lassen durch sein Wort. Darum geht es. Und das ist die Frage, wo kann es nicht durch? Wo kommt es nicht durch? Der erste Boden, von dem die Rede ist, das ist der Weg. Wir werden da nur kurz drüber reden, weil ich möchte nicht zu sehr überziehen, aber ein paar Worte muss ich trotzdem drüber verlieren. Ansonsten ist der eine oder andere vielleicht böse mit mir auch. Es gehört auch zum Gleichnis nicht dazu. Der erste Boden, das ist der Weg. Mit dem Weg habe ich das Bild von einer Fläche, die einfach hart ist. Und zwar hart, weil man ständig drüber gelaufen ist. Das ist das, was man geht hin und her ständig und das wird fest getrampelt. Da kann natürlich nichts mehr wachsen. Das sind Gedanken, die ich immer wieder habe oder eine Art, die ich pflege, eine Gewohnheit, die ich ständig habe und die gefällt mir sogar und da laufe ich drüber und damit es besser läuft noch, ich kann nicht sogar asphaltieren, damit ich bloß aus diesen Gedanken nicht rauskomme. Ich sehe aus diesem Bild, für mich gerade kurz, zwei Denkanstöße, zwei praktische Deutungen. Das erste wäre vielleicht religiös oder fromm oder glaubensmäßig vielleicht. Vielleicht kann sein, dass du bestimmte Denkmuster hast, weil du bestimmte Richtung glaubensmäßig orientiert wurdest. Dass du sagst, so ist der Weg und so und dann laufe ich und das ist immer mein Weg und das glaube ich einfach so und das muss, ich kann nicht sagen, ob es falsch ist oder nicht. Ich weiß nur, dass ich so lang drüber gelaufen bin, dass es so fest geworden ist und Gott kann keine Liebe und kein Barmherzigkeit mehr hineinpflanzen. Meine Haltung gegenüber anderen Menschen. Meine Haltung, ich musste an Petrus denken. Petrus, der Jude, der einfach den Auftrag kriegt, beim Cornelius irgendwie das Wort weiterzugeben und der sagt, niemals, das geht doch nicht, das mache ich doch nicht. Als Jude, niemals. Und Gott sagt doch, da musste er praktisch durchpflücken auf seinen Weg. Vielleicht macht er das bei uns auch, weil du eine gewisse Haltung mit anderen Menschen hast, wo du denkst, also die gehören nicht dazu, das geht nicht. Mit dem rede ich nicht. Zum Thema Glauben, weil ich einfach der Überzeugung bin, so sieht Glaube aus. Das Zweite ist natürlich, das hängt da ein bisschen zusammen, das Thema Beziehung. Beziehung, also langjährige Beziehung hat das Zeug, natürlich, zum Weg zu werden. Das ist klar. Also wenn man ständig mit den gleichen Personen das Gleiche tut, das Gleiche lebt, das ist ein Weg, das kann schon hart werden. Der Weg praktisch, der ist festgetrampelt. Und dann wird die Beziehung die funktioniert halt. Damit sie besser funktioniert, da asphaltiert man noch, dann rutscht es richtig, also dann kann es richtig funktionieren. Aber du merkst, Liebe, Barmherzigkeit, das würde nur stören auf diesem Weg. Es ist der Mann, der genau weiß, wenn die Frau das macht, dann reagiere ich so oder umgekehrt. Da gehen Beziehungen auseinander aufgrund der Gewohnheit. Gott sagt, ich möchte was hineinpflanzen. Ich weiß es nicht, vielleicht trifft jemand, vielleicht auch nicht. Also Beziehungen, da will Gott immer wieder was Neues hineinpflanzen. Der zweite Boden, das ist der Fels. Der Fels, da ist schon Humus drauf, aber ein wenig. Das heißt, die Wurzeln, so wird es beschrieben, die ziehen ein bisschen und dann kommt ein bisschen was hoch, aber es ist sehr schnell verdorrt, weil es keine Wurzel hat. Und die Frage ist, im Gottesdienst ist alles wunderbar, im Gottesdienst ist die Welt total in Ordnung, im Gottesdienst geht es um Gott. Wie sieht es nachher aus? Der Boden, wo Gott seinen Saat streut, das ist nicht der Gottesdienst. Das ist dein Leben. Es soll in deine Ohren, in deinen Kopf, in dein Herz und dein ganzes Leben hineinkommen. Hat Gott eine Chance, in deinem Alltag zu reden oder spielt Gott da überhaupt keine Rolle? Ich meine nicht, ob du einfach mal die Bibel liest. Das kann man natürlich machen, schadet nicht, ja? Ich meine, im Umgang mit Kollegen und mit Freunden, mit Nachbarn, spielt es eine Rolle, wie du mit deinen Kollegen umgehst, mit deinen Verwandten oder steht Gott außer vor? Die Steuererklärung ist ein ganz gutes Beispiel, ja. Also ob ich praktisch mit gutem Gewissen vor Gott meine Steuererklärung machen kann oder nicht. Und ich spreche nicht von Werk nach dem Motto, ich muss es richtig machen. Ich merke nur von innen, weil ich sage, das gehört sich einfach nicht. Wenn du sagst, Gott redet zu mir, er darf zu mir reden am Sonntag. Und ich habe meine Woche ganz schön geteilt. Es gibt praktisch Montag bis Samstag, Wochentag und dann gibt es Sonntag. Dann hast du ein schlechteres Verhältnis als in unserem Gleichnis. Das Verhältnis von 1 zu 7 und die sind bei 1 zu 4. Du verstehst, was ich meine. Die Wurzel, die Gott sehen will, die greifen in dein ganzes Leben. Nicht nur am Sonntag. Der dritte Boden, das sind die Dornen. Und wenn ich auf die Uhr gucke, sage ich werde nicht darüber reden. Die Dornen, oder kaum, also doch vielleicht ein bisschen. Die Dornen, also ich finde sowas Faszinierendes und Nerviges zugleich. Ich habe ein Grundstück, wo viele Dornen wachsen. Und ich habe überlegt, vielleicht mache ich eine ganze Predigt über Dornen. Ich habe so viel über Dornen gelernt oder persönlich erfahren, kann wirklich sagen, dass während ich an den Dornen gearbeitet habe, hat Gott zu mir geredet. Einfach indem ich praktisch die Stachel in den Finger gekriegt habe. Vielleicht nur kurz. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine, die denken, oh ja, die Dornen, so wie Jesus es sagt, gefährlich, das ist die Welt. Das, was du in der Welt erlebst, das ganz Natürliche. Dein Alltag, es ist die Rede von Sorgen und von Sorgen und Freude und Betrug und wie heißt das, Begierde. Das kannst du nicht sagen, dass es sich schlecht anfühlt. Das fühlt sich manchmal schlecht an und manchmal fühlt sich gut an. Das ist einfach dein ganz natürliches Leben, das, was du hier einfach erlebst. Du bist Mitte drin, genauso wie ich. Das heißt, die Dornen, die sind da. Und wenn sie aber überhand nehmen, sagt Jesus, dann ist das, was du von Gott hörst, kann kein Frucht bringen. Denn dann wirst du eingenommen. Die werden praktisch genau das was wächst, an Frucht wird praktisch eingefangen. Weg mit den Dornen. Ja, dann gibt es die Vorstellung, ich reiß sie weg. Ich reiß sie weg. Ich garantiere es dir, das geht nicht ohne weiteres. Also, das ist schon schwierig. Und die Gefahr mit den Dornen wegreißen, du reißt auch alles andere weg. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn in Trockenheit, so wie im Sommer, da wächst nichts. Nichts. Außer Dornen. Die wachsen. Also, unser Hang ist komplett dürr. Alles richtig durchtrocknet durch wochenlange Trockenheit. Die einzige grüne Punkt auf der Wiese, das sind die Dornen. Tiefe Wurzel. Spurgeon sagt, die Dornen, das ist die natürliche Frucht des Bodens seit der Sündenfall. Da wächst Dornen. Wir gehören zu dieser Welt und wir haben mit dieser Welt, wir können von der sündigen Welt sprechen, wenn man es richtig negativ haben will. Was ich ehrlich gesagt nicht gern mache, weil es nun mal mein Leben ist und es gehört dazu. Das ist aber ein Problem für die Saat. Das ist ein Problem für die Saat. Wenn sie wächst, wenn sie zu groß wird, dann erstickt sie. Und das, vielleicht merkst du das, dass wenn du dich vereinnehmen lässt von allem, was du ansonsten erlebst in deinem Alltag, dann wirst du mit Gottes Wort eigentlich keine Zeit haben. Du musst kämpfen, damit du überhaupt Zeit hast. Also grundsätzlich, das, was ich auf meinem Acker sehen will, wachsen sehen will, muss ich pflegen. Ansonsten wachsen nur Dornen. Also ich muss es pflegen und ich muss zurückschneiden. Wenn ich aber meine, ich kann die Dornen komplett wegreißen, dann reiße ich unter Umständen alles andere auch mit raus. Jesus warnt uns von dieser Radikalität, von dieser kompletten Wunsch nach Reinheit. Bei mir wächst nur Frucht, nur Weizen. Es gibt zwei Gleichnisse weiter in Matthäus. Da gibt es praktisch Gleichnis vom Weizen und von Unkraut. Und da wächst beides zusammen. Und Jesus und die Jünger sagen, lass uns doch ein Unkraut wegreißen. Und Jesus sagt, nee, weil dann reißt aber ich alles andere auch weg. Das heißt, ich muss damit leben, dass die Dornen da sind,